Wir freuen uns sehr, Pastor Eckhard H. Krause vorstellen zu dürfen und hier begrüßen zu dürfen. Er ist evangelischer Pastor und war lange Jahre im kirchlichen Dienst der Landeskirche Hannover und hat ein ganz bewegtes Leben hinter sich. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Also, was ich gelesen habe, Sie sind mal von der Schule geflogen.
Ich fliege häufig.
Wurden dann Pastor und waren dann Volksmissionar. Was da genau dahinter steckt, da freuen wir uns sehr, einfach in Ihrem Vortrag Der Geist, der in Bewegung setzt, mehr zu hören. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Also ein amerikanischer Multimillionär hatte die Gewohnheit, seinen Geburtstag groß zu feiern und lud jedes Jahr alle seine Gäste ein. Und er hatte einen originellen Pool, in dem ein Haifisch schwamm. Und an jedem Geburtstag lud er die Gäste ein, wenn einer von euch in den Pool springt und durch den Pool schwimmt und am anderen Ende des Pools gesund wieder rauskommt, der kriegt entweder die Hälfte meines Vermögens oder meine Tochter zur Frau. Und es hat niemand je gewagt, durch diesen Pool zu schwimmen. Aber an diesem einen letzten Geburtstag sprang einer rein, schwamm durch den Pool, der Hai hinter ihm her. Er erklamm das andere Ufer und der Hai hat ihn nicht erwischt. Die Menschen applaudierten. Der Gastgeber kam auf diesen Mann zu und sagte, was wollen Sie jetzt, meine Tochter oder mein halbes Vermögen? Der sagte, weder noch. Ich will die Adresse des Mannes, der mich reingeschubst hat. Ich kenne die Adresse des Mannes, der mich hier reingeschubst hat. Das ist Otto Neubauer. Und ich fühle mich auch nicht bei Ihnen wie in einem Haifischbecken. Im Gegenteil, ich spüre eine große Nähe. Und das hat sicherlich viele geistliche Gründe. Aber ich denke, ein Grund ist, dass Sie vermutlich in Ihrer Kirche, ähnlich wie wir in unserer Kirche, auch hier und da wie Exoten behandelt werden. Und das verbindet. Es geht an diesem Vormittag um unseren Auftrag. Just Do It steht in dem Programm und viele andere Namen habe ich auch schon gehört. Zuerst einmal eine Feststellung. Das gilt vor allem, so kann ich es jedenfalls einschätzen, für die lutherische Kirche in Deutschland, aber sicherlich für eure Kirche auch. Ich habe das ja in Wien mitgekriegt. Mission darf wieder sein. Man darf es auch wieder nennen, Mission. Das war vor vielen Jahren anders. Das klang von vornherein verdächtig, wenn einer sagte, er wäre missionarisch oder gar evangelistisch. Das mag viele Gründe haben, dass Mission in unserer Kirche wieder hoffähig geworden ist. Sicherlich viele edle Gründe. Aber es könnte vielleicht auch etwas mit der Finanznot unserer großen Kirchen zu tun haben, dass man wieder über Mission nachdenkt. Ein hoher Kirchenbeamter unserer Landeskirche hat einmal gesagt, manchmal kommt der Heilige Geist in seine Kirche nicht in Form einer Taube, sondern in Form eines Pleitegeiers. Ich finde das erfreulich, egal aus welchem Motiv, dass unsere Synoden, unsere Kirchenleitungen sich wieder mit dem Thema Mission befassen. Und es gibt große Kongresse, an denen mitgeteilt und gelehrt wird, wie man Mission betreibt, und das ist auch gut. Es gibt viele Bücher zum Thema Gemeindeaufbau und missionarisch sein, ist auch gut. Und tatsächlich hat sich das Klima in unseren Kirchen ein wenig verändert und dafür bin ich sehr dankbar. Als ich vor 33 Jahren in Norddeutschland ein missionarisches Zentrum, eine Tagungsstätte und eine Lebensschule für junge Leute eröffnete, hat allein der Name schon, missionarisches Zentrum, so viel Aufregung in unserer Kirche ausgelöst. Das durfte man damals nicht sagen. Heute ist fast alles wieder missionarisch, das darf man auch nicht so sagen. Allerdings, Verehrte, weder ein Papst, noch ein Kardinal, noch eine Kirchenleitung, Noch ein Priester, noch ein Pastor kann Mission verordnen. Und so gut es ist, dass man sich mit dem Thema wieder befasst, und so gut es ist, dass es Kongresse darüber gibt, Mission ist im tiefsten Sinne nicht lernbar. Missionarisch sein ist eine geistliche Lebenshaltung. Man kann dazu ermutigen, einladen. Aber es muss sich geistlich etwas tun. Und ich glaube, dass es an vier Stellen nötig ist, dass Gottes Geist uns verwandelt, damit wir zu missionarischen Leuten werden. Das eine ist, er muss uns wieder ein neues Gottesbild schenken. Das zweite ist, er muss unser Selbstverständnis verändern, das der Christen. Das dritte ist, er muss unser Menschenbild korrigieren. Und das vierte, er muss unsere Gemeinden verwandeln, dass ein Milieu, ein missionarisches Milieu entsteht. Lassen Sie mich zu diesen vier Punkten heute Morgen etwas sagen. Zuerst einmal, ich wünschte mir, dass wir Gott neu sehen lernen. Wir bekennen mit dem Hebräerbrief, dass Gott vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, aber zuletzt hat er zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Verehrte, wir glauben, dass die Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt nicht mit dem Kommen Jesu beginnt, sondern dass Gott von Anbeginn an ein Gott voller Liebe und Sehnsucht nach seinen Menschen war. Schon in der Schöpfung. Die inzwischen verstorbene Theologin Dorothee Sölle, mit der ich nicht in vielen Dingen einverstanden war, hat aber einen sehr schönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Gott schuf die Welt nicht ex nihilo, sondern ex amore. Er schuf sie nicht aus dem Nichts, sondern aus Liebe. Und in Jesus Christus wird diese leidenschaftliche Liebe Gottes nach seinen geliebten Menschenkindern Fleisch, sichtbar, anschaubar, greifbar, hörbar, fühlbar. Im Johannesprolog heißt es, das Wort wurde Fleisch, es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. In Christus ist die Sehnsucht Gottes nach dem Verlorenen anschaulich, anfassbar, erfahrbar geworden. Und seit Christus in die Welt gekommen ist, Verehrte, müssen wir auch Gott, den Gott des Alten Testamentes, noch mal ganz neu sehen lernen. Und wenn wir ihn durch Christus sehen lernen, dann sehen wir einen Gott, der, solange er mit seinen Menschen zu tun hatte, immer wieder an diesen Menschen unendlich gelitten hat. Wie oft haben seine Menschen, sein Volk, den Bund mit Gott gebrochen? Und er hätte die Menschen ausdrücken können, wie man Ameisen ausdrückt, die lästig werden. Aber Gott war sich nicht zu schade, sich immer wieder neu auf die Menschen einzulassen, immer wieder neue Bünde mit dem Menschen zu schließen. Wissen Sie, ich habe früher, als ich so im Anfang des Glaubens stand, gedacht, Gott geht es gut. Er lebt wie Gott in Frankreich. Er hat keine Probleme. Wir haben die Probleme. Er ist leidfrei im Himmel, lässt sich von den Engeln den himmlischen Nektar reichen. Und wir kriechen hier auf Erden und ersehnen uns dahin. Je älter ich geworden bin, umso deutlicher mir ist mir geworden, uns geht es gut und ihm geht es schlecht. Das Objekt seiner Liebe ist ihm verloren gegangen. Was immer Gott auch ist, Schöpfer Gott, Erhalter Gott, Vollender, Richter, für uns ist Gott, wenn wir ihn durch Jesus her sehen, ein Gott, der begrenzenlos, bedingungslos liebt. Ein Gott, der kein menschenloser Gott sein möchte. Ein Gott, der keine gottlosen Menschen möchte. In einer unendlichen Leidenschaft, seit diese Erde besteht, wirbt Gott um seine geliebten Menschen. Er wartet nicht darauf, bis wir uns langsam zu ihm emporglauben. Er wartet nicht darauf, bis wir uns zu ihm bekehren. Er hat sich zu uns bekehrt. Und er glaubt an uns. Gott hat sich in Jesus mit seinen Menschenkindern versöhnt. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Verehrte, das Zeichen unseres Gottes sind keine großen Tempel, keine großen Dome. Das Zeichen unseres Gottes ist ein Marterpfahl, ein Kreuz. Wir glauben an einen im wahrsten und übertragenen Sinne heruntergekommenen Gott, der sich bis zur Lächerlichkeit entblößt hat, weil er zu seinen Menschen wollte. Gott ist das Liebste verloren gegangen und seitdem ist er voller Sehnsucht. Lukas 15, diese drei großen Gleichnisse, Märtyrer der Auslegungsgeschichte. Ja, es geht nicht um das Schäfchen, das verloren gegangen ist und das nun arm irgendwo in den Dornen hockt und jämmerlich jammert, weil es verloren gegangen ist. Nein, es geht um einen Hirten, der 99 Schafe im Stich lässt und riskiert, dass die auch noch verloren gehen, um das eine Schaf zu finden. Der Hirte hat ein Problem. Er ist verantwortlich seinem Chef gegenüber, dass 100 Schafe abgeliefert werden. In diesem Gleichnis sagt Jesus, hört auf und seht auf die Sehnsucht Gottes. Er muss, er kann nicht anders. Und der arme Groschen, der unter dem Sofa liegt, der jammert nicht, weil er nicht mehr begrabbelt wird und durch die Gegend gereicht wird. Sondern die Frau braucht das Geld. Die Frau ist das Problem. Und der verlorene Sohn, dem geht es saugut. Der braucht keinen Gott. Die Welt ist schlüssig ohne Gott. Fragen Sie die Menschen draußen. Die sehnen sich nicht alle. Die jammern nicht und sagen, ach, ich bin so furchtbar gottlos. Aber Gott sehnt sich nach seinem Sohn. Seit er ihm aus den Augen gegangen ist, hat Gott nur ein einziges Thema. Er sieht in die Richtung, wo sein Sohn hingegangen ist. Nur so kann er von Ferne erkennen, in dem nach Schwein stinkenden und abgerissenen Bengel, das ist mein Kind. Gott hat eine unendliche Sehnsucht. Und als die Pharisäer Jesus fragen, sag mal, was machst du, wer bist du eigentlich? Du isst mit den Zöllnern und Sündern, auf der anderen Seite bist du ganz fromm, wir verstehen dich nicht. Da erzählt er diese drei Gleichnisse und sagt, ich bin die fleischgewordene Sehnsucht Gottes und darum kümmere ich mich um die abgerissenen und verlorenen Menschen. Ich kann nicht anders. Ich habe den Eindruck, dass uns die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage nie so wirklich tief erreicht hat. Und darum sind so viele Christen so untätig und nicht in der Lage, teilzunehmen an dieser Sehnsucht Gottes, weil sie selber nicht von dieser Sehnsucht Gottes hingerissen sind. Mir ist das noch einmal ganz neu deutlich geworden, wie einmalig dies in der Religionsgeschichte ist, ein Gott, der sich entäußert, um mit seinen Menschen Frieden zu schließen. Ich war bei einer Podiumsdiskussion, meine Partnerin war eine Muslima, die einen Lehrstuhl für islamische Theologie hatte. Wir haben miteinander diskutiert, artig Argumente ausgetauscht, manche Gemeinsamkeiten entdeckt, aber auch Widersprüche. Und irgendwann begann ich von einem heruntergekommenen Gott zu schwärmen. Und ich merkte, wie meine Gesprächspartnerin immer unruhiger wurde. Und dann fiel sie mir ins Wort und sagte, hat es der Allmächtige nötig, so um seine Menschenkinder zu buhlen? Sie hätten eine Stecknadel fallen hören können. Und dann gab der Heilige Geist mir eine Antwort. Sie haben recht, der Allmächtige hat es nicht nötig, aber der Liebende kann nicht anders. Und da war mit einem einzigen Satz der markanteste Unterschied zwischen der islamischen Gottesvorstellung und dem Evangelium markiert worden. Der Allmächtige hat es nicht nötig, aber der Liebende kann nicht anders. Und wenn Sie das Hohelied der Liebe mal lesen, in 1. Korinther 13, und immer da, wo Liebe steht, Jesus einsetzen, dann entsprechen Sie der Auslegung. Dann heißt das, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist unser Gott. Jetzt können Sie sagen, der Krause hat ein weichgewaschenes, softes Evangelium. Ist nicht Gott auch Richter? Ja, er ist auch Richter. Aber verehrte, Gesetz und Gericht verändert vielleicht Menschen, aber verwandelt sie nicht. Und es ist ein Unterschied, ob ich einen Vater habe, der von Beruf Richter ist, oder ob ich vor einem Richter stehe, von dem ich weiß, dass er Vater ist. Und ich wünschte mir, diese sehnsuchtsvolle Liebe Gottes nach dem Verlorenen bestimmt unser Gottesbild. Nur dann werden wir uns hineinnehmen lassen in die Sehnsucht Gottes nach dem Verlorenen und zu einer missionarischen Existenz finden. Und das Zweite, Christen müssen ein neues Selbstverständnis bekommen. Ich habe eben ja aus 2. Korinther 5 zitiert, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Wunderbar. Aber unmittelbar geht es weiter. Und das heißt dann, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der von mir sehr verehrte Professor Zulehner aus Wien hat einmal den Satz gesagt, wer in Gott eintaucht, taucht neben dem Armen wieder auf. Er hat das in Bezug auf die Sozialethik gesagt, aber auch im Blick auf die Mission. Verehrte, ich befürchte, der Satz stimmt leider nicht. Er sollte auftauchen, aber er taucht nicht auf. Was mir leid tut und was mir weh tut, ist zu sehen, wie viele Christen sich in ihre Nischen zurückziehen, andächtig feiern, schmatzend ihre Gottesdienste halten, ihren Lobpreis singen. Ich meine, hier bei euch ist das anders. Und nichts, aber auch gar nichts verstanden haben von der Sendung. Ja, natürlich ist es eine wunderbare Erkenntnis, endlich zu begreifen, Gott ist für mich da. Er ist ein Vater, der seine Kinder liebt. Und ich kann mit allem zu ihm kommen. Und er ist nie müde, mir zuzuhören. Und kein Problem ist für ihn zu klein. Ich kann mich berauschen an dieser Liebe des Vaters, an der Mutterliebe Gottes zu uns. Vielleicht, oder doch, gibt es eine größere Erkenntnis? Und natürlich wird fraglos ein Kind immer Kind seines Vaters sein, auch wenn es älter wird. Und so wird ein Kind Gottes ein Leben lang ein Kind Gottes sein. Richtig. Aber verehrte, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern verwandelt sich im Laufe der Jahre. Und wenn Sie Ihren 20-jährigen Sohn noch füttern müssen, ist was falsch gelaufen. Und ich kenne eine Fülle von Hopper-Hopper-Reiter-Christen, die mit dem lieben Gott auf dem Schoß sitzen und ihm in den Ohren liegen mit ihren ständigen Bitten, Herr, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche das, du bist immer für mich da, und nicht begreifen, dass irgendwann mal eine Liebesbeziehung eine partnerschaftliche Beziehung wird. Und dass irgendwann mal ein Kind dem Vater sagen muss, Vater, ich weiß, oder Mutter, ich weiß, du warst immer für mich da. Jetzt möchte ich dich fragen, was darf ich für dich tun? Ich sehe so viel infantiles Christentum, nicht kindliches, infantiles Christentum. Gott für mich, Gott für mich, Gott für mich, immer mehr von dir. Haben Sie mal da überlegt, was Gott eigentlich braucht? Prüfen Sie das an Ihrem eigenen Glaubensleben mal. Zum Beispiel an Ihrem Gebetsleben. Wir stehen morgens auf und sagen, Vater im Himmel, hab schönen Dank für die Sonne, die uns scheint, dass wir gesund sind. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Amen. Und am Ende eines Tages kommen wir zu Gott und sagen, Vater im Himmel, schön, dass es dich gibt, aber man spürt so wenig von dir. Zählen Sie mal nach im Geiste, wie viel Mal das Wort Ich im Vaterunser vorkommt. Haben Sie? Nicht ein einziges Mal. Dein, 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 unser, dein, dein. Wie wäre es, wenn wir beten lernten, Vater im Himmel, du weißt, was wir brauchen, ehe denn wir bitten. Bitte sag mir, wo du mich heute Morgen brauchen willst. Wissen Sie was? Sie werden am Ende des Tages kommen und sagen, Gott, genug. Ich habe zu viel von dir erfahren. Oder denken Sie an unser Bibellesen. Natürlich ist die Bibel ein Erbauungs- und Trostbuch, das will es sein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber ich erinnere mich an meinen Kindergottesdienst. Natürlich sind wir in die Rolle des Schäfchens geschlüpft, wenn wir diese Geschichte erzählt bekamen. Und der liebe Hirte hat das Schäfchen auf den Arm genommen, nach Hause getragen. Richtig. Ist Ihnen mal der Gedanke gekommen, dass diese Geschichte uns erzählt ist, damit wir uns in die Rolle des Hirten begeben? Und wenn wir die Geschichte vom verlorenen Sohn hören, dann sind wir natürlich der Sohn, die Tochter, die liebevoll vom Vater erwartet wird. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass uns die Geschichte erzählt wird, dass damit wir lernen, wie Vater mit ausgebreiteten Armen auf die Menschen zuzugehen? Wenn ich die Geschichte vom verlorenen Sohn predige, dann muss ich immer daran denken, da war ja einer, der ein bisschen zurückgeblieben war. Der Angepasste, der Religiöse, der Fromme. Und der hasste den Verlorenen. Stellen Sie sich vor, der Sohn wäre zuerst auf dem Hof nicht dem Vater, sondern seinem Bruder begegnet. Der hätte ihm schon gesagt, wo er hingehört. Ich habe manchmal die Sorge, dass die vielen verlorenen Söhne und Töchter, wenn sie auf uns Kirche zukommen, zuerst ihren Brüdern und Schwestern begegnen, die ihnen mit Moral Vorhaltungen machen und sagen, sowas passt bei uns nicht rein hier. Sowas machen wir hier nicht. Wir sind edel und anständig und grenzen von vornherein die aus, die im Leben gescheitert sind, die anders sind als wir. Das ist nicht die Art und Weise Jesu. Wir müssen lernen, uns neu zu sehen. Ich stelle mir vor, nein, ich will es mir gar nicht vorstellen, dass eines meiner Kinder irgendwann mal wie der verlorene Sohn mir die Tür vor der Nase zuknallt und sagt, Vater, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann höre ich, dass meine Tochter in München auf den Strich geht und ich kann an sie nicht rankommen. Sie verweigert sich mir. Da habe ich einen guten Freund in München. Ich rufe ihn an und sage, ach Mensch, und er freut sich, meine Stimme ist in den Eckert, du bist für mich alles und ich mag dich unwahrscheinlich. Und erzählt mir einen Knopf an die Backe. Und ich sage, du, ich habe ein Problem. Meine Tochter ist in München. Kümmer dich doch mal um sie. Oh ja, will ich gerne machen. Aber ich will dir nochmal sagen, ich verehre dich sehr. Danke, sage ich. Ich rufe eine Woche später an und sage, wie geht's meiner Tochter? Du, ich hatte überhaupt keine Zeit, weißt du, ich war zur Bibelstunde, war zum Lobpreis und war hier und war, entschuldige bitte. Ich rufe eine Woche später an. Hast du meine Tochter getroffen? Mensch, Eckart, ich verehre dich. Ich sage, hör auf! Wie kannst du noch einmal meinen Namen in den Mund nehmen und sagen, du verehrst mich und nimmst nicht teil an der Sehnsucht, die ich habe? Verehrte, in unserer lutherischen Kirche wird gut reformatorisch vom Priestertum aller Gläubigen geredet. Aber ich habe die Sorge, dass diese Ermutigung der Laien nun wieder mitzutun am Reiche Gottes nicht aus einer geistlichen Motivation erfolgt, sondern um die Kircheninstitution zu erhalten, weil die Finanzmittel fehlen, Hauptamtliche einzustellen. Begreifen wir, dass der Dienst, den wir den Laien zumuten, nicht zur Institutionserhaltung ist, sondern Seelsorge ist. Ein Christ, der nicht missionarisch ist, der nicht eingeladen wird, andere Menschen zum Glauben einzuladen, ist ein ganzer Unsinn. Ein Müller, der nicht malt, kriegt ein Problem. Ein Lehrer, der nicht lehrt, kriegt ein Identitätsproblem. Und ein Christ, der nicht missionarisch ist, hat ein Identitätsproblem. Und da kommen solche dummen Sprüche, wir sind nicht besser, nur besser dran. Sie sollen besser sein. Der von mir eben zitierte Zulehner sagt, sobald die Leute in die Kirche kommen, werden sie infantil. Sie werden bespaßt und beseelsorgt. Pastoren verwenden 80% ihrer Zeit und Kraft darauf. Aber die Aufgabe der Hauptamtlichen, der Priester, ist nicht uns zu betütteln, sondern die Aufgabe der Hauptamtlichen ist, Epheser 4, uns zuzurüsten zum Dienst. Also, wir müssen uns neu sehen lernen, als Botschafter an Christi Stadt und diesen Adel begreifen. Und drittens, wir müssen unsere Mitmenschen neu sehen lernen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und die Theologen unter uns wissen, bei Johannes ist Welt das, was gegen Gott steht. Sie können also übersetzen, so sehr hat Gott das, was gegen ihn ist, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und in 2. Korinther 5 heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt. Christus ist nicht für eine kleine Schar Gläubiger gestorben. Jesus ist kein Lokalheiliger, sondern er ist für diese Welt gestorben. Und Gott kann und will nicht ruhen, bis nicht alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr ist. Er gibt sich nicht zufrieden mit einer kleinen Schar, auch wenn es 8000 Emanuel-Gemeinde-Christen sind. Gott hat sich mit der Menschheit versöhnt. Der Mensch, auf den wir zugehen, Verehrte, ist seit Christus ein anderer. Ich lese Ihnen vor, was wir in unserer theologischen Plattform im Arbeitskreis Kontextuelle Evangelisation geschrieben haben. Der Mensch ohne Gott ist ein verlorener Mensch, ja. Aber in Jesus Christus gibt Gott den Menschen nicht verloren. Weil Gott sein Bild vom Menschen nicht verloren hat, darum kann das Menschenbild der Evangelisation nicht primär defizitär sein. Im Gegenteil. Wir dürfen über den Menschen, auf die Evangelisation zugeht, mehr glauben, als er von sich selber weiß. Dürfen größer von ihm denken, als er über sich selber denkt. Wir dürfen ihn verheißungsorientiert ansehen. Das heißt, ihn mit den Augen Gottes sehen und sehen, wozu Gott ihn in Christus berufen hat. Die Adressat der Evangelisation sind Gottes erwählte Söhne und Töchter, denen diese Erwählung zugesprochen und lieb gemacht werden soll. Die Menschen, auf die wir zugehen, sind nicht Feinde, die wir niederringen müssen, sondern sind Sorgenkinder Gottes. Und erfahrungsgemäß sind Sorgenkinder besonders besorgte und umliebte Kinder. Und der reformierte Theologe Karl Barth aus der Schweiz hat einmal das gesagt, die Welt, das ist die Kirche in spe. Und wenn ich auf einen Menschen zugehe, der von sich nichts glaubt, der Gott nicht als seinen Vater anerkennt, dann will ich doch über ihm glauben, dass er einen Vater hat. Und sehe in ihm nicht einen Feind, sondern eine Knospe, die irgendwann mal aufgeht und zur Frucht reift. Verehrte, wir begegnen Menschen im säkularen postchristlichen Zeitalter, die voller religiöser Sehnsüchte sind. Ja, die fragen nicht mehr nach einem gnädigen Gott und die haben keine Angst mehr vor der Hölle und die fragen nicht, wie kommt man in den Himmel, das alles interessiert die nicht mehr. Die Vokabeln sind ihnen verloren gegangen. Aber sie leben mit unendlich religiösen Sehnsüchten. Ich bin ja Reisender des Evangeliums und deshalb oft in Hotels, wenn ich abends an der Hotelbar sitze und auf die Gespräche höre, die Menschen um mich herum führen, sind alles religiöse Gespräche. Zukunftsängste, Verlustängste, Versagensängste, Probleme in menschlichen Beziehungen, alles religiöse Fragen. Und wenn ich dann sehe, wie in Winnenden nach diesem furchtbaren Mord an den Schülern die Menschen Blumen hinstellen, Kränze hinlegen, Zettel schreiben, warum? Ihnen sind die Ausdrucksformen, religiösen Ausdrucksformen verloren gegangen. Aber die Sehnsüchte nach Antworten sind unendlich groß. Menschen leben in einer Kultur, die krank macht. Und sie suchen nach Heilung. Suchen in neuen Religionen. Dieser ganze Gesundheitswahn ist ja religiös. Wo Leute glauben, wenn sie gesünder leben, dann sterben sie nicht. Ja. Ein Mediziner, übrigens Katholik, aus Köln, hat gesagt, leben Sie gesund, das ist gut. Aber Sie sollen wissen, Sie sterben auch gesund. Aber die Sehnsucht nach dem gesünder Leben ist ein Ausdruck nach Gott. Wir leben in einer Kultur der Hinrichtung, Leistungsgesellschaft. Du musst etwas bringen und Menschen folgen dieser Religion. Und wir sehnen uns nach Aufrichtung. Wir leben in einer Zeit der Beliebigkeit, Postmoderne heißt das. Und Menschen suchen nach Orientierung. Ich saß am Flughafen irgendwo in Indien. Eine Frau setzt sich neben mich. Ich sehe an ihrer Kleidung, woher sie kommt. Aus einem Ashram. Aber ich stelle mich dumm, das fällt mir nicht schwer. Und ich weiß nicht, warum sie lachen. Und frage sie, na, schönen Urlaub gehabt? Nee, sagt sie, sie war meditieren. Ich sage, ja. Und dann erzählte sie von ihren religiösen Erfahrungen. Es hat mich wirklich im Herzen bewegt. Stille, zur Ruhe kommen, zur Mitte finden, Lichterscheinungen. Und dann fragte ich sie, sind Sie mal auf den Gedanken gekommen, das in einer Kirche zu suchen in Deutschland? Und dann war nicht die Antwort, hast du mich mit Kirchenruhe? Sondern sie sagte einfach schlicht, nee, auf den Gedanken ist sie gar nicht gekommen. Verehrte, Menschen haben unendlich viele religiöse Sehnsüchte. Sie leben unter einem verschlossenen Himmel und wollen deshalb den Himmel auf Erden haben. Und sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ein pietistisches Lied aus dem letzten Jahrhundert. Wenn wir die Menschen mit den Augen Gottes sehen, ihre Sehnsüchte begreifen und über ihnen glauben, was Gott über sie glaubt, nämlich dass es Kinder Gottes sind, für die Christus auch gestorben ist, dann werden wir ihnen nicht mit der fundamentalistisch-dogmatischen Keule begegnen, ihnen mit Dogmatik die Ohren voll dröhnen, sondern da wird ihre Sehnsucht unser Lehrmeister sein, wie wir mit ihnen umzugehen haben. Liebevoll und barmherzig. Verehrte, hier ist kein Mensch in Altöttingen, hier ist kein Mensch in Bayern, kein Mensch in Deutschland, mit dem Gott nicht eine Geschichte hat. Und liebevolle Evangelisation beginnt nicht, dass wir von oben herabkommen und sagen, wir werden dir mal was sagen, sondern liebevolle Evangelisation beginnt, dass wir die Geschichte Gottes mit dem Menschen, der vor uns steht, versuchen aufzudecken und zu deuten. Denk doch mal nach, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott? Du hast gesagt Zufall, Schicksal, kann man auch sagen. Man könnte aber auch sagen, es war die liebende Hand Gottes, die dich geleitet hat. Hast du schon mal Danke gesagt? Wenn der Weg stimmt, Verehrte, die Richtung stimmt, dann haben wir viel Zeit im Umgang mit den Menschen. Nicht wir bekehren Menschen. Sondern das ist Gottes Sache. Und wenn es um Mission geht, Verehrte, dann sollen wir nicht Menschen bedrängen, dass sie zum Glauben finden. Wir müssen Gott bedrängen. Er weckt Tote auf, nicht wir. Und dann lassen wir ein Letztes sagen, wir müssen lernen, unsere Gemeinden wieder neu zu sehen. Und Gemeinde muss sich verändern. Sie muss ein Milieu schaffen, das missionarisch ist. Der Bruch zwischen der säkularen Kultur und der Kirchenkultur, dem Evangelium, ist längst vollzogen. Es ist ein garstiger Graben. Und in der Postmoderne entscheiden sich viele Menschen nicht gegen Christus, sondern zuerst einmal gegen die Institution Kirche. Das ist richtig. Aber ich bitte Sie, hören Sie auf zu klagen. Hören Sie auf zu beklagen mit dem Satz, ach, früher war das alles ganz anders. Stimmt ja gar nicht. Es hat nie eine Zeit gegeben, die dem Evangelium offener gegenüberstand. Es hat Traditionen gegeben, jawohl. Wer weißer Hautfarbe, aufrechten Ganges war und in Mitteleuropa lebte, gehört einer Kirche an. Aber er hat noch nicht geglaubt. Die Chancen waren nie besser als heute. Und in jede Kulturgeschichte hat Gott sich hinein mit seinem Evangelium an die Menschen gewandt und ist zu den Menschen gekommen. Hören Sie auf mit der Klage, das ist Gotteslästerung. Ach, hätten wir doch. Sie haben alles. Gott lässt seine Kirche nicht alleine im Auftrag, den Menschen nachzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Allerdings, Voraussetzung ist, dass sich Kirche wieder als Leib begreift, als ein lebendiger Organismus und nicht als eine Institution. Gemeinde muss Heilland sein. Sie muss in einer unbehausten Gesellschaft missionarisch sein, indem sie heilend dient, heilend predigt, heilend tröstet, heilend segnet und den angstbesetzten Seelen Mut zuspricht und wieder körperlich Heilung anbietet, Segnungen anbietet. Es darf nicht sein, dass wir uns in die frommen Nischen zurückziehen, sondern beides ist notwendig, sammeln und senden, wie einatmen und ausatmen. Gott hat seine Gemeinde mit allem ausgestattet, um Frucht zu bringen. Wir müssen nur Räume bereithalten. In Matthäus 28 im Missionsbefehl heißt es, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie. Oder? Es steht, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und Verehrte, in dem, was landläufig Kirche ist, in ihrer Kirche, in unserer Kirche, besteht Kirche in der Regel aus Wort und Sakrament, aber selten aus personhafter Beziehung der Christen untereinander. Und halten Lehren braucht eine personhafte Beziehung. Ich habe in meiner Kirche mal in einer Zeitungsschrift veröffentlicht, viele Predigten sind Erziehung zum Ungehorsam. Da hat mich der Bischof zu sich zitiert. Ich habe gesagt, ja, wenn Sie Ihren Kindern sagen, Fritzchen, mach die Tür zu, und Fritzchen hört nicht. Sie sagen, Fritzchen, mach die Tür zu, Fritzchen hört immer noch nicht. Fritzchen, mach die Tür zu, er hört immer noch nicht. Und Sie stehen auf und machen die Tür selber zu. Da hat Fritzchen gelernt, lass den Alten reden, ich mache doch, was ich will. Und genau das geschieht in unseren Gottesdiensten. Es wird gepredigt, 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 gelehrt, gelehrt und niemand fragt Sie an der Kirchentür, wenn Sie am nächsten Sonntag wiederkommen, hast du auch gehalten, was du gehört hast? Von einem amerikanischen Prediger wird erzählt, dass er ein großer Prediger war und eine Gemeinde war gierig, ihn in ihrer Gemeinde als Prediger zu haben. Und er hat auch zugesagt. Und von Sonntag zu Sonntag kamen immer mehr Menschen zum Gottesdienst. Und er hielt eine gewaltige Predigt. Die Menschen waren hin und weg. Am nächsten Sonntag kamen sie alle wieder. Er hielt wieder eine gewaltige Predigt, aber es war die gleiche wie letzten Sonntag. Am dritten Sonntag kamen noch mehr Leute. Die Predigt war wieder gewaltig. Es war die gleiche wie am ersten Sonntag. Am Sonntag vor dem vierten Sonntag kam der Kirchengemeinderat und sagte, Herr Pastor, morgen wieder? Und der Pastor sagt, ja, morgen wieder. Ja, sag mal, haben Sie keine Zeit, sich vorzubereiten? Oh ja, sagte er, viel Zeit, mich vorzubereiten. Aber ihr habt keine Zeit, nachzubereiten. Und ich werde so lange dieselbe Predigt predigen, bis ihr tut, was ihr gehört habt. Ich weiß nicht, liebe Amtsbrüder, kämen Sie mit einer Predigt im Jahr aus? Verehrte, Gemeinde lehren ist nicht unsere Aufgabe. Und die Kirche lehrt und lehrt und lehrt und die Kirchen lehren sich. Unsere Aufgabe ist es, zu lehren, halten zu lernen. Ich kann und will an dieser Stelle nicht viel mehr sagen. Die Zeit ist dahin. Aber ich frage mich, warum fällt es vielen Christen so schwer, sich auf diese Einladung Jesu einzulassen, diese Würde zu begreifen, die in dieser Einladung liegt. Er könnte Steine schreien lassen, aber er macht sich angewiesen auf sie, auf dich, auf mich. Und du verweigerst dich. Hast du Angst, dass du dabei zu kurz kommst? Dass er nicht sieht, was du brauchst? Dass er dich ausnutzt? Dass er wie der Teufel ist? Du gibst ihm den kleinen Finger und nimmst die ganze Hand? Ich bin gekommen, sagt Jesus, dass ihr das Leben und volles Genüge habt. Wenn er dich einlädt zum Dienst, will er dich nicht missbrauchen. Er weiß, was du brauchst. Und er wird dir alles geben. In dem Maße, wie du dich hingibst, wird er sich dir hingeben. Und wenn du singst, immer mehr von dir, Herr, sollst du haben. Aber du wirst es nur haben, indem du dich von ihm senden lässt. Zwei kleine Geschichten. Als ich mein Haus bauen ließ, war ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Baustelle. Ne? Und habe zugesehen, wie die Handwerker, grobschlächtige Leute mit solchen Pranken da arbeiteten. Und dann kurz vor Feierabend sah ich, wie sie saßen und ihr Werkzeug putzten. Diese grobschlächtigen Leute. Das war geradezu ein erotischer Augenblick. Mit großer Liebe machten sie ihr Werkzeug fein. Da habe ich etwas begriffen. Ich habe auch einen Werkzeugkeller bei uns zu Hause. Aber wenn ich was brauche, muss ich es immer neu kaufen. Die Handwerker waren auf ihr Werkzeug angewiesen. Und darum pflegten sie es. Wenn du mehr von Jesus erfahren willst, mehr vom Heiligen Geist erfahren willst, dann bleib nicht sitzen oder steh auf und reiß die Hände hoch, sondern lass dich senden. Herr, zeig mir heute Morgen, wohin du mich schicken willst. Es könnte sein, dass es der eine Brief ist, den sie noch nicht geschrieben haben, obwohl sie genau wissen, sie sollten ihn schreiben. Es könnte sein, dass das Telefonat ist. Das Wort der Versöhnung, das sie sprechen, anstatt es in ihrem Herzen unversöhnt mit jemandem herumzutragen. In dem Augenblick, wo wir Täter des Wortes werden, wo wir uns senden lassen, in dem Augenblick spüren wir immer mehr von dir. Er kann unsere Hände nur füllen, wenn wir geben. Und eins will ich Ihnen sagen zum Schluss. Gott lässt sich nichts schenken. Er gibt immer mehr, als wir ihm geben. Eine Geschichte, die genauso passiert ist, damit will ich schließen. In einer Großveranstaltung in Norddeutschland. Ich hatte Abend für Abend gepredigt, es waren ganz viele Leute da. Und am Sonntagnachmittag sagte man mir, es ist ein Familiengottesdienst in dieser Veranstaltungshalle. Und ich kam in die Halle, hatte eine gute Predigt vorbereitet und es wuselte von Kindern. Und es war laut in der Halle und alles lief durcheinander. Und ich dachte, meine Güte, wie komme ich hier durch? Und dann hat Gottes Geist mir eine schöne Idee geschenkt. Ich ging an den Büchertisch, holte 20 Euro aus der Tasche und sagte, gebt mir die 20 Euro in 50-Cent-Stücken. Ich hatte eine Handvoll 50-Cent-Stücke. Und bevor ich auf die Kanzel ging, sah ich in der ersten Reihe zwei Jungs sitzen, so um die 8 Jahre. Ich dachte, die schnappe ich mir. Ich ging auf die Kanzel, es verwuselte laut. Ich sage, Leute, ich brauche jemand zur Hilfe. Du zum Beispiel. Der kriegt den Satz roter Ohren. Ich sage, komm mal her. Der kam hoch. Ich griff in die Tasche und sage, ich möchte eine Freude tun. Hier hast du 2 50-Cent-Stücke, 1 Euro. Oh, sagt er, schönen Dank. Wollte gehen. Ich sage, Moment, du sollst ja helfen. Was kann man, die Geschichte ist genauso passiert. Ich sage, was kann man mit 2 50-Euro-Stücken tun? Oh, da kann man Eis kaufen und zählt so einiges auf. Ich sage, kann man da noch mal was anderes mitmachen? Sparen? Ich sage, wäre eine Möglichkeit. Man könnte aber noch was anderes machen. Er kam nicht drauf. Ich sage, da sitzt doch dein Freund, ne? Ja, sagt er, ist mein Freund. Ich sage, was denkt der jetzt, wenn du 1 Euro kriegst und der nichts? Ja, sagt er, der würde auch gerne was haben. Ich sage, okay, überleg mal, was man mit 2 50-Cent-Stücken machen kann. Nach einer Weile sagt er, teilen? Ich sage, gute Idee. Ich rief den zweiten hoch. Naja, guckt er in seine Hand, hat er 2 50er da. gibt ihm 1,50 ab. Ich sage, klasse. Ich griff in die Tasche, holte 4,50-Cent-Stücke. Es ist so genauso passiert. Ich legte es in die Hand des Jungen und sagte, was kann man damit machen? Außer da könnte ich mir ein Heft kaufen und 1000 Sachen. Ich sage, Junge, kann man noch was mitmachen? Teilen? Ich sage, teilen. Er nimmt 20, also 2,50-Cent-Stücke, legt sie in die Hand seines Freundes. Beide grinsen. Ich fasse wieder in die Tasche, hole 4 Euro in 8,50-Cent-Stücken raus, lege sie in die Hand des Jungen. Jetzt passiert Folgendes. Es ist genauso passiert. Ich sage nur, was kann man damit machen? Nee, sagt er, die behalte ich jetzt. Ich sage, Bengel, du hättest mich arm machen können. Ich erlebe so viele Christen, die sagen, immer mehr von dir, immer mehr von dir. Dich behalte ich jetzt. Und sie werden arm dabei. Teilen Sie Christus mit dieser Welt. Das ist Ihr Auftrag. Und tun Sie es mit Lust. Amen.